Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Axel Schulz, ehemaliger Profiboxer, 33 Kämpfe, Einschaltquoten von bis zu 18 Millionen Zuschauern und das Comeback vor 12 Jahren, das scheiterte. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen, ist jetzt schon wieder 12 Jahre her? Ach du Scheiße,
ja, bin ich alt geworden. Ja, wie die Zeit vergeht, oder?
Ja, das macht wirklich keinen Spaß. Also von 12 Jahren hätte ich jetzt nicht gedacht.
Und dann im November 50 werden?
Ja, am 9. November, Tag des Mauerfalls, also auch noch, wird eine Riesenparty, glaube ich, aber nicht bei mir zu Hause.
Eins muss ich vorneweg noch klären, ich habe dich einfach geduzt, aber ich glaube, bei Axel Schulz geht ein Sie gar nicht, oder?
Sollte nicht gehen. Also ich finde es immer entspannter, einfach du zu sagen. Man hat ja trotzdem Respekt voreinander, also von der Seite her ist es nicht böse, meint, wenn man du sagt oder wie auch immer, aber ich denke, du ist völlig okay, bei dir sowieso.
Wir wollten drüber sprechen, wie ist das morgens beim Aufstehen?
Oh, ich bin ein totaler Morgenmuffel und um 6 stehe ich auf, ohne Wecker mittlerweile, weil das ist einfach so, ist so innere Uhr. Meine Frau auch, aber wir reden nicht. Wir haben eine Kaffeemaschine, die teilen wir uns sozusagen und meistens bin ich als Erster unten, dann kommt irgendwann meine Frau. Denn Fernsehen ist auch so schlecht, wir hören viel Radio, weil Fernsehen wirst du verblödet. Da hast du ja gleich die ganzen Nachrichten, die schrecklichen Nachrichten.
Und dann das ist im Radio oft nicht anders.
Ja, aber da ist dann doch ein bisschen mehr Abwechslung, also von der Seite her. Und dann 6:40 Uhr kommt meine kleine Tochter, meine große ist jetzt im Internat, da reden wir vielleicht auch noch später
drüber. Machen wir, die ist im Schwimminternat.
Im Schwimminternat in Potsdam und fühlt sich sauwohl.
Und man merkt gleich, was für ein stolzer Papa du bist.
Total, total geil. Also wie sie das alles wegstellt, wie sie das macht, seit 4 Wochen ist sie da. Meine Frau wollte es erst nicht, aber mittlerweile, ja, passt.
Und Paulina hat die Gene von dir wahrscheinlich im Sport, oder?
Nee, die ist noch ganz anders. Also die ist eine richtige Rampensau. Die freut sich da zu stehen und ins Becken zu springen. Und bei mir war das immer so, beim Boxen ist es ja so, als Amateur geht's immer noch. Da kannst du eben halt zum nächsten Turnier fahren, wenn du mal nur Zweiter oder Dritter geworden bist oder in der Vorrunde ausgeschieden bist. Aber als Profiboxer war das dann immer so, wenn du einen Kampf verkackt hast, was ja auch passieren kann, selbst wenn es ein Aufbaukampf ist, mehr oder weniger, der nicht dann nicht so läuft, gerade im Schwergewicht, oh, kannst du K.O. gehen, was mir da bei den Aufbaukämpfen zum Glück nicht passiert ist, aber da steht so viel auf dem Spiel, mehr auf dem Spiel.
Der Druck ist so groß, weil alles sich auf diesen einen Wettkampf fokussiert.
Einen Kampf. Und wenn du dann nur davon 2, 3 im Jahr machst, dann ab einer bestimmten Klasse, wird es natürlich enger. Und bei Pauli ist es so, wenn die ins Becken springt, die freut sich einfach und sagt, okay, mach ich nächsten nochmal neu. Gestern hat sie in Berlin einen Wettkampf gehabt und lief sensationell und hat gesagt, ja, Papa, die Wände waren schlecht, das andere war schlecht, aber ich bin eine Sekunde, habe ich mich verbessert.
Ja, super.
Total toll.
Du hast 3-mal um den WM-Titel gekämpft und wurdest um den Titel betrogen. Deine Karriere wird als tragisch beschrieben. Wie siehst du es denn selbst?
Ach, ich hatte so eine geile Zeit. Also es war wirklich eine der schönsten Zeiten in meinem Leben, also als sozusagen aktiver Sportler, der noch mitten im Geschehen ist und oben angreifen kann. Ich hatte 95 die Chance, gegen George Foreman zu boxen.
Dadurch bist du über Nacht weltberühmt geworden.
Ja, ich wurde eingekauft als sozusagen Aufbaugegner, als Fallobst, so mehr oder weniger. Da kam noch der Manager von George Foreman kurz vorher rein in die Kabine und hat gesagt, Axel, wäre super, wenn du 3, 4 Runden durchhalten würdest. Und dann bin ich, glaube ich,
über mich. Du musstest verlieren.
Ich sollte verlieren, klar, das war so gedacht. Ich war nie der K.O.-Schläger und ich war im Prinzip ausgesucht, weil George Foreman hatte dann schon Vorverträge gegen Mike Tyson zu boxen. Er ist überraschenderweise gegen Michael Moore damals Weltmeister gewonnen. In der 10. Runde hat George durch K.O. gewonnen. Da war er immer gut, der hat gehauen wie ein Pferd. Also konnte einen harten Punch rüberbringen.
Welche Berufsbezeichnung hast du denn gerade?
Gerade, glaube ich, Unternehmer. Also ich habe meine eigenen Produkte, ich habe eine eigene Linie im Lebensmittelbereich.
Du hast auch Beteiligung, glaube ich, an 6 Läden in Sachen Telefon und Mode. Ist das noch so?
Hatte ich mal, habe ich aber alles abgegeben und vor ein paar Jahren verkauft sozusagen, weil das dann nicht meine Stärke war. Nicht unbedingt.
Ja, dieses Geschäftssinn haben, das ist ja ganz wichtig. Blödes Wort, Grammatik, hallo, wo bist du?
Ist egal, noch zu früh. Wir sind da, ist noch zu früh.
Aber hast du gemerkt, du bist ein guter Geschäftsmann?
Nicht wirklich. Also ich habe gute Ideen, ich versuche die auch umzusetzen und brauche dafür aber ein Team. Also ohne Team ist schwierig und ich kann mich da auch unterordnen und das einzige Problem ist, ich bin eine Kampfsau. Also ich will das dann auch alles haben und durchsetzen und zumindest versuchen, weil bei mir gibt es immer nicht, wenn du das nicht probierst, kannst du auch nicht gewinnen. Also von der Seite her ist es ähnlich wie im Sport, das habe ich vom Sport mitgenommen. Dass ich sage, komm, wir probieren einfach, das gibt es nicht, kann nicht, geht nicht.
Ja, aber das Scheitern gehört dann auch dazu, ne? Auch im unternehmerischen Sinne.
Natürlich gehört das dazu. Und ich glaube, das ist so ganz wichtig. Es geht nicht immer nur bergauf sozusagen. Du musst ja auch mal durch oder harte Kämpfe fighten sozusagen im normalen Geschäftsleben oder im normalen Leben auch. Also die gehört einfach dazu. Man darf nur nicht unter die Gürtellinie gehen.
Was hat dich geerdet? Was glaubst du, ist das der Sport, der einen erdet, oder war das vorher schon so von der Familie mitgegeben?
Nein, ich glaube, von der Familie mitgegeben. Ich habe zwei ältere Schwestern und die haben mich schon ganz schön geknebelt, glaube ich. Also deswegen. Nein, aber der Sport gibt dir natürlich so viel, gerade an Disziplin, an, sag ich mal, an so einen Werten, die du eben halt auch brauchst, um dich im Leben zu orientieren, dass du wirklich, sag ich mal, gerade durchs Leben gehst und Lügen bringen nicht. Das versuche ich auch meinen Kindern immer beizubringen. Wo ich sage, sag mir lieber die Wahrheit oder generell die Wahrheit und dann ist es angenehmer alles.
Aber gerade der Boxsport ist ja auch ein sehr schmutziges Geschäft. Wir haben eben über den Kampf mit George Foreman gesprochen. Es kam dann hinterher raus, dass es Bestechungsgelder gab. War dir das vorher alles so klar, gerade bei diesem Kampf?
Natürlich, ein bisschen schon, aber nicht so krass. Also ich habe wirklich gedacht, im Kampf selbst, das läuft super gut. Ich musste natürlich immer aufpassen, weil George Foreman, wie ich vorhin sagte, sehr hart geschlagen hat, dass man in so ein Ding reinrennt. Der ist ja Weltmeister geworden in der 10. Runde gegen Michael Moore. Michael Moore hat Ohi geführt und George hat ihn dann irgendwann erwischt. Also er war bis zur 12. Runde gefährlich. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe nach dem Kampf wirklich gedacht, man, da gibt es so ein schönes Bild. Gleich nach dem Schlussgong, George macht so den Kopf nach unten und geht in seine Ecke und ich reiß die Arme nach oben und gehe in meine Ecke. Dass ich wirklich gedacht habe, müsste erreicht haben.
Das sahen die Kampfrichter auch so, aber dennoch wurde anders entschieden.
Ja, nein, die Punktrichter haben ja im Prinzip für George gewertet, weil es eben halt um sehr viel Geld war. Ging dann für die nächsten Kämpfe bei George Foreman. Und der Verband kriegt ja immer da ein paar Prozente von der Gesamtbörse und die war bei mir natürlich nicht so hoch.
Axel Schulz, zu Gast in SWR 1 Leute. Du kommst aus Brandenburg. Viele Schlagzeilen lesen sich gerade wie eine Spaltung in Ost und West. Wie nimmst du das als Ostdeutscher? Die Ostdeutschen gibt es ja gar nicht mehr. Wie nimmst du das persönlich wahr?
Ich muss sagen, ich finde es ganz, ganz schrecklich. Also manchmal auch schön, wenn jemand sagt, oh, du bist ja auch von da, können wir mal ein Foto machen, also aus dem Osten. Dann sag ich, du, wir haben hier in Deutschland. Also von der Seite her denke ich, wir sind jetzt, wie lange sind wir jetzt? 28 Jahre schon ist die Mauer nicht mehr da, aber die Mauer besteht leider in vielen Köpfen noch und ich bin da total, sauer drüber. Meine Frau kommt aus dem Westen und wir haben ja keine Probleme damit. Also von der Seite her sollte das alles so sein und meine Töchter, die wissen gar nicht, von was wir reden würden, wenn es so eine Gräben da immer gibt. Also
aber nicht
mich stört das.
Ja, nicht für jeden ist es so gut gelaufen wie für dich. Die Lohnunterschiede liegen bei 15%. Viele Menschen fühlen sich einfach zurückgesetzt. Kannst du das nachvollziehen?
Das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, gerade von der Arbeit. Aber trotzdem muss man mal sehen, da muss ja noch viel investiert werden. Also gerade bei uns in den neuen Bundesländern, wo man sagt, das fehlt daran noch. Ich sag mal, das ganze System ist noch nicht so weit. Also von der Seite her, ich kann beide Seiten verstehen. Aber ich finde es trotzdem schade, weil wir in Deutschland sind. Wir sind zusammen und das sollte auch so sein und irgendwann aus den Köpfen rausgehen.
Ja, Menschen im Westen, denen es schlechter geht, die fühlen sich dann wiederum zurückgesetzt, wenn zu viel in den Osten investiert wird. Was kann es da geben? Was glaubst du, was wäre eine gute Regelung, damit umzugehen?
Ich weiß es nicht, da habe ich keine Ahnung und bin auch nicht Politiker dafür und bin da wirklich außen vor. Aber ich denke einfach, wir sollen zusammenwachsen oder das muss zusammenwachsen und einfach die Blockaden lösen. Also wir sind in Deutschland.
Fühlst du dich denn da auch als Vorreiter, dass du für ein gewisses Selbstbewusstsein stehst, auch für den Osten stehst oder wie siehst du das?
Ich stehe nicht für den Osten, ich stehe für ganz Deutschland. Also ich finde das einfach toll. Und bei mir ist immer der Slogan, wie ich schon sagte, du kannst ruhig verlieren, aber musst immer wieder aufstehen und gerade aus den Fehlern lernen. Und vielleicht macht man Fehler unbewusst, auch in der Haltung dann, dass man sagt, ach, aber drüben. Und was ich auch meinen Töchtern einbläue, gib niemals die Schuld anderen. Du hast immer selbst Schuld.
Ja, das sind wichtige Werte. Du bist erstmal nach dem Karriereende mit deiner Familie nach Amerika gegangen, bist dann aber zurückgekommen. Warum?
Uns hat's einfach gefehlt. Also das Wetter, das Klima, die Leute, das ist einfach Heimat hier in Deutschland. Und wir fühlen uns hier richtig wohl. Also es ist toll.
Wo lebt ihr jetzt?
Wir sind in Frankfurt an der Oder und es ist eine kleine Stadt, 60.000 Einwohner ungefähr. Ich brauche eine Stunde nach Berlin. Also von der Seite optimal und gerade zum Großwerden mit den Kindern. Also in der Stadt möchte ich nicht leben. Das ist so, wo du sagst, zu viel Hektik, zu viel Ablenkung, zu viele, wo du auch sagst, Veranstaltungen. Und für die Kinder ist es schön, auf dem Dorf zu sein. Ich habe eine ganz kurze Geschichte noch. Ich bin letztens nach Hause gekommen und dann meine große Tochter macht die Tür auf und sagt, oh, Mama ist ganz schön angepisst. Dann sage ich, warum? Ja, du hast vergessen, einen Brief abzugeben. Also bei einer Bekannten von uns. Und dann bin ich wirklich von einem Ortsteil, also ich bin auf der einen Seite ganz außen und musste zur ganz anderen Seite von Frankfurt-Oder fahren. Und bin da wirklich, ich habe auf die Uhr geguckt, 7 Minuten hingefahren, 1 Minute den Brief abgegeben und nochmal 7 Minuten zurück. Und eine Viertelstunde später war ich wieder zu Hause und habe gesagt, na Schatzi, alles gut, haben wir einen schönen Abend. Und da musste ich so lachen, weil in Berlin oder hier in Stuttgart, da hast du keine Chance. Und das ist natürlich schön, so auf dem Land zu leben, ein bisschen außerhalb zu leben.
Du bist bekannt und nutzt deine Bekanntheit auch für soziales Engagement. Was war denn dein erstes soziales Engagement?
Och, mein allererstes war, als ich gefragt habe, ob ich für die Special Olympics, das sind geistig-körperlich behinderte Kinder, ob ich da die Schirmherrschaft übernehmen würde in Deutschland. Und das habe ich mir dann angeguckt und habe sie gemacht und fand das einfach beeindruckend. Also weil du bist ja als Sportler, bist du zwar in der Öffentlichkeit oder gerade als Boxer kann man ja auch mal Scheißkämpfe machen oder schlechte Kämpfe machen. Aber bei den geistig-körperlich behinderten Kindern war das scheiße, ja, die kannten dich vielleicht aus dem Fernsehen. Da war ja doch damals noch, sag ich mal, ein größerer Hype. Und haben sie einfach gefreut, dass du da bist. Und das hat mich motiviert. Und da bin ich jetzt nach wie vor noch sehr engagiert und versuche viele Projekte so auf die Reihe zu geben. Jetzt bin ich gerade unter anderem bei Helden retten Leben, ist von der BASF ins Leben gerufen.
Das ist ein neues Engagement bei dir. Du bist ansonsten auch in der Kinderhospizarbeit engagiert, auch in einer Stiftung. Was ist das neue Projekt?
Also das neue ist jetzt Helden retten Leben, dass man im Prinzip 80 bis 100.000 Menschen versterben im Jahr am plötzlichen Herztod. Das habe ich gar nicht glauben können. Also wenn du das überlegst, also... Und da ist eben halt Erste Hilfe ganz, ganz wichtig. Natürlich Krankenwagen rufen, Feuerwehr rufen, dass man erstmal, sag mal, einen Rettungsdienst oder einen Rettungswagen bekommt. Aber in der Zeit musst du Zeit überbrücken, damit derjenige oder diejenige nicht stirbt. Und das heißt dann Herzdruckmassage. Und das sollte man machen im Sinne mit wie die Bee Gees. Also, dass
Staying
man
alive,
da den,
ne? Das ist so dieser Beat, wo man sagt, in dem
den
Rhythmus.
Beat nachgibt. Ja. Und ich habe auch gesagt, Mann, ob ich da der Richtige bin und wenn ich da nachher zu fest
bei
drücke.
Bei so viel Kraft bei dir, ne?
Naja, nicht mehr wirklich, aber nachher breche ich dem die Rippen. Ja. Und dann kickt der leitende Arzt mich an und sagt, bist du bescheuert? Du, der stirbt. Wenn du das nicht machst, dann brechen lieber 3 Rippen. Der freut sich danach und sagt danke.
Aber es gibt ganz viele Ängste, wahrscheinlich auch mit den Menschen, mit denen du da in Kontakt gekommen bist. Was ist dir da aufgefallen?
Also ich finde das einfach faszinierend, wie offen die Leute mir gegenüber sind, weil sie einfach sagen, komm, du bist einer von uns. Also wir quatschen einfach drauf los. Und das finde ich auch sehr nett. Also, und wie wir vorhin schon zum Anfang sagten, das Du finde ich immer nicht unhöflich, sondern eher eine Wertschätzung. Also
ja,
von
muss
der
respektvoll
Seite her ist
bleiben.
Das, ja, aber Du findet, also da bin ich zufriedener denn.
Wie kam dieses Engagement zustande? Es kommen sicherlich viele Menschen auf dich zu und wollen dich als Werbeträger oder als Schirmherr engagieren.
Ja, das muss dann einfach passen, auch von den Leuten, die mich ansprechen, wo man sagt, das geht. Und ich muss aber auch aufpassen, also ich habe natürlich auch Berater an meiner Seite, die dann sagen, Mann, das ist vielleicht zu viel, das können wir nicht auch noch machen. Weil du musst schon 100% dahinter stehen. Also gerade, sag mal, wenn du mit Kindern arbeitest und da nur deinen Namen gibst, das ist mir dann nicht. Also ich muss dann wirklich ein paar Mal im Jahr dabei sein oder wirklich dahinter stehen, dass man dazugehört auch.
Wie intensiv ist jetzt das Engagement für Helden retten Leben? Wie sieht das aus?
Oh, sehr intensiv. Also morgen bin ich zum Beispiel bei einer Veranstaltung in Ludwigshafen. Ist doch weiter weg. Ludwigsburg ist hier um die Ecke,
genau.
Ne? Deswegen,
ja.
In Ludwigshafen. Und da machen wir nochmal eine Besprechung mit Feuerwehrleuten und sowas, die ja meistens Ersthelfer sind. Und ja, das ist einfach ein tolles Engagement, was mir Spaß macht auch, die Leute zu motivieren und eben halt zu versuchen, komm, ihr könnt helfen mit 30 Minuten Training, wo du sagst, damit man mal die Scheu überwindet, an Puppen darf man sich da austoben sozusagen, versuchen die Heizdruckmassage, dass sie auch funktioniert und sowas. Und man kann nichts falsch machen. Also versucht alle da mal teilzunehmen an so einem Kurs.
Gab es denn für dich im Leben Situationen, wo du so eine Herzdruckmassage auch mal machen musstest? Das ist ja die Horrorvorstellung, die man ja auch hat.
Zum Glück noch nicht. Also, nee, ich bin noch nicht in die Situation gekommen, aber ich könnte es jetzt. Aber ich würde es natürlich auch machen, aber ich hoffe, ich muss es nicht.
Es gab wohl keinen anderen Boxer, der ohne internationalen Titel so erfolgreich war wie Axel Schulz. Von den 33 Kämpfen gab es 5 Niederlagen. Welche war denn am schmerzhaftesten?
Die schmerzhafteste war die gegen hier in Stuttgart gegen François Botha um die Weltmeisterschaft nach dem Formenkampf. Habe ich gedacht, ach komm, Botha, den schlägst du locker. Also von der Seite, ich habe ja Videos gesehen und habe mal angeguckt, mit dem Trainer auseinandergenommen, wo ich gesagt habe, eigentlich kannst du ja nicht verlieren. Und dann habe ich den Kampf aber leider verloren.
Er war gedopt, kam anschließend
raus. Aber beispielgebend war, er hatte Don King unten am Ring sitzen und nach fünf Runden kam ein Betreuer von mir in der Ecke zu mir. Der hat gesagt, Axel, du musst mehr machen, du liegst alle Runden hinten. Und dann wusste ich, okay, dann das Ding kannst du nach Punkten hier nicht mehr gewinnen. Gerade mit Don King unten am Ring. Und dann habe ich eben halt zu Ende geboxt, habe alles versucht, aber ich war leider nie der K.O.-Schläger, dass ich sage, vielleicht erwische ich ihn noch. Und das war eigentlich eine ganz, ganz harte Zeit dann. Auch die Niederlage war sehr hart für mich. Und ich habe da wirklich dran gekauert, sage ich mal so. Konnte aber noch nicht aufhören, weil ich habe zwar einen Beruf gelernt als Mechaniker, aber ich war noch nicht arbeiten oder sowas. Und habe dann meine Sponsorengelder mal zusammengerechnet und habe gesagt, da stand drinne, solange wie du boxst, machen wir das weiter. Wenn es natürlich erfolgreich ist, logischerweise. Da habe ich gedacht, du musst weiter boxen, weil reicht noch nicht bis zum Lebensende.
Hat aber dieser Kampf deine innere Einstellung zum Boxsport verändert? Das klingt so ein bisschen so.
Sehr. Also als dann rauskam, also ich bin ja erstmal davon ausgegangen, dass ich den Kampf verloren hatte, den ich ja auch verloren hatte sozusagen.
Aber es gab viele Proteste im Publikum, Flaschen flogen, danach wurden Glasflaschen im Box bei Veranstaltungen verboten.
Ja. Naja, und dann hatte ich eben halt weiter geboxt oder bin weiter zum Training gegangen, bis dann irgendwann Manfred Wolke, mein damaliger Trainer, zu mir kam und sagte dann ein paar Tage später, was würdest du denn anders machen, wenn du nochmal gegen Botha boxen würdest? Dann dachte ich, hell, hier ist doch irgendwas faul. Und zwischendurch hat keiner angerufen. Also weder Manager noch sonst irgendwelche Kumpels, so mehr oder weniger. Und dann kam raus, dass Botha gedopt war und ich nochmal eine dritte Chance bekomme, um die Weltmeisterschaft zu kämpfen. Und da hatte ich wieder sehr viele Freunde. Also das hat mich auch geprägt, wo ich gesagt habe, ich bin da sehr, sehr vorsichtig, ich bin sehr offen zu allen, weil ich keine Scheu habe oder weil ich offen generell bin, mit Leuten eben halt in Kontakt zu treten. Mir macht es Spaß, neue Leute kennenzulernen. Was ist immer schöner, als wenn du irgendwo alleine sitzt und keiner redet mit dir. Aber trotz alledem, so richtig Kontakte zu knüpfen, bin ich, das dauert bei mir sehr lange, sagen wir mal so.
Ja, das muss man dann auch den Dingen mit viel Distanz begegnen, weil es so ein hartes Business ist. Was hat dir denn in dieser Zeit dann geholfen, wo du gemerkt hast, da sind keine echten Freunde da?
Da haben Freunde mir geholfen. Die haben mich wirklich sehr über den Berg gehoben, wo ich sage, bin ich heute noch dankbar, weil bei richtigen Freunden spürst du das. Das ist egal, ob du im Ring eben halt gewinnst oder verlierst. Die sind einfach da und das hat mir sehr viel gebracht.
Du hast auch gesundheitlich schwierige Situationen erlebt. Es wurde bei dir mal ein Schlaganfall diagnostiziert, 2006 bei dem Comeback-Kampf. Ja. Inwiefern hast du das erlebt dann?
Das war relativ entspannt. Also ich wusste ja, ich bin im Boxring gewesen, habe leider den Kampf verloren und sehr viele Schläge an den Kopf bekommen, was ja nicht so gesund ist.
Du hättest den Kampf wahrscheinlich gar nicht machen dürfen, oder?
Doch, das kam mir erst danach. Klar muss ich ihn machen. Also ich wollte den ja unbedingt machen. Und dann, wie gesagt, nach dem Kampf bin ich ein paar Tage später, ist mir total schwindelig geworden zu Hause und zum Glück bin ich gleich zum Arzt gegangen, beziehungsweise zu meinem Hausarzt. Und der hat mich dann gleich ins Krankenhaus überwiesen und da wurde ein Blutgerinnsel festgestellt und das wurde dann auch gelöst. Also von der Seite her habe ich wahnsinnig viel Glück gehabt, dass ich vielleicht auch nicht gerade irgendwo im Urlaub war oder weiß ich wo war, sondern dass es wirklich zu Hause passiert ist.
Dass rechtzeitig reagiert werden konnte. Mhm. Es gab auch mal eine Diagnose, Leukämie, stellte sich hinterher dann nicht als richtig raus. Was ist das für eine merkwürdige Geschichte?
Da brauchen wir nicht drüber reden. Lass uns über schöne Sachen reden. Krankheiten. Das Komische ist ja wirklich, mittlerweile, ich werde ja jetzt 50. Und je mehr Kumpels ich rede, umso mehr reden wir über Krankheiten. Wo
das
wir
ist
vorher,
der Party-Talk. Ich glaube, aber ab 30 geht das inzwischen los, dass man über Krankheiten spricht.
Oder du sagst, da will ich gar nicht drüber reden. Also,
aber klär es kurz auf, weil wir es jetzt angetextet haben.
Keine Ahnung, nö.
Da muss man es nachlesen.
Ja, braucht man auch nicht. Also lieber über die schönen Sachen im Leben reden.
Dann lass uns darüber sprechen, dass du Bierbotschafter bist. Seit wann bist du das denn?
Da bin ich ungefähr seit einem Jahr. Wir saßen mit einem Ministerpräsidenten zusammen von Brandenburg, mit Dietmar Woidke, und haben dann gesprochen, da gibt es eine Spargelkönigin bei uns, eine Weinkönigin und so. Und dann habe ich so im Spaß gesagt, ja, wir brauchen auch noch so einen Bierbotschafter oder sowas. Dann haben wir gesagt, eigentlich hast du recht. Und ich bin jetzt sozusagen der Vertreter von, wir sind jetzt mittlerweile 17 Kleinstbrauereien in Brandenburg. Wir haben ein bisschen mehr, aber manche sind noch nicht beigetreten und so. Und ich versuche sozusagen die Stimme für die Kleinstbrauereien zu erheben, weil Das ist wie im Handwerk. Also Kinder möchten mehr den Beruf lernen und alle wollen so wenig wie möglich für ein Bier ausgeben. Und das ist wirklich eine Handwerkskunst, die macht Spaß und ich werde bezahlt natürlich mit ein paar Bier dann. Also mit mehr nicht, sonst ist es ehrenamtlich.
Du bist ja eh käuflich, so schreibst du es auf deiner Homepage ganz groß. Aber es könnten natürlich auch Leute geben, die sagen, Mensch, ehemaliger Sportler und jetzt Bier zu promoten, wie passt denn das zueinander?
Oh, da gab es ganz viel. Ich war so ja Thema im Landtag. Bis dann hier euer Ministerpräsident Kretschmer, auch Bierbotschafter von hier geworden ist, aus euren Teil geworden ist. Dann hat sich das ein bisschen beruhigt. Natürlich aber, ich sag mal, wir wollen ja nicht den Alkohol fördern, sondern wirklich den Genuss fördern. Also ich kaufe mir jetzt nicht jeden Abend da, wie ich, 5, 6 Bier hin, sondern ich trinke mal ein Bier mit Genuss oder mal ein Glas Wein mit Genuss. Das gehört einfach zum Erwachsensein oder mit zum Lebensgefühl dazu.
Aber du musst wahrscheinlich ganz häufig deine Engagements rechtfertigen, was du gerade machst, oder? Weil man guckt natürlich immer auf dich als Sportler.
Ja, das ist wirklich schrecklich manchmal. Also ich sage, oh, hallo, ich bin Ex-Sportler und das gehört dann einfach dazu. Wo ich mich mal sehr gewunden habe, als ich Botschafter von unserem Kinderhospiz in Frankfurt-Oder die Anfrage hatte von meiner Kinderärztin, ob ich das machen würde, habe ich sehr, sehr lange überlegt, weil du hast natürlich viele Idioten, die auch draußen sitzen und sagen, ja, jetzt kommt er und jetzt macht er vielleicht mit seiner Cappy, mit seinem Cappy noch Werbung und das auf Kosten der Kinder. Und ich hatte das wirklich lange überlegt und das ist natürlich dann traurig, wenn die Leute, also mich kennt keiner ohne Cappy. Also von der Seite her ist das nicht mit Absicht, sondern wenn ich mal nicht gesehen werden will, dann nehme ich es ab, also oder setze mir eine Kapuze auf oder wie auch immer. So wie Udo Lindenberg mit langen Haaren, dann renne ich dann rum. Aber ich denke, das ist einfach, wenn du Schulz hast, gibt es ein Komplettpaket und das gehört dann mit dazu. Und ich mache es sehr gern auch.
Was hat dich überzeugt, dann für die Kinderhospizarbeit einzutreten? Du bist dann ja auch noch weitergegangen in einen Verein, Grasbeißerbande nennt er sich, vom Namen ja schon fast makaber, oder?
Ja, aber das sind, sag ich mal, Kinder, die lebensverkürzende Krankheiten haben. Und da versuchst du dann Gelder natürlich ranzuholen, weil du hast für ältere Personen, die eben halt Pflegefälle wären und schon eingezahlt haben in die Krankenkasse, da sind viele Möglichkeiten, aber für so einen Kindersterbehospiz gibt es kein Geld.
Also musst du
wirklich
können?
Alles ehrenamtlich rausholen. Zum Beispiel hat mir sehr geholfen der Kontakt mit Wiedeken und über die Wiedeken-Stiftung, der hat mir sehr, sehr viel Geld gegeben. Oder über Porsche, die haben mich sehr da unterstützt. Und da fehlt überall an Ecken und Kanten Geld. Und das macht es natürlich leichter, wenn man ein paar Leute kennt und die ansprechen kann, sensibel machen kann für das Thema und die dann wirklich sagen, ja komm, da unterstützen wir dich.
Axel Schulz, wir wollten über deine Rolle als Ehemann und Vater sprechen.
Oh, das wird hart, das wird hart, nein.
Wir haben schon gehört, du bist ein stolzer Papa. Deine älteste Tochter ist im Sportinternat, Schwimmerin. Was macht deine jüngste Tochter, die ist 8?
Die jüngste spielt Handball, macht ihr auch total viel Spaß, also Mannschaftssport. Sie ist auch mal geschwommen, aber das hat ihr dann so ein Trainer versaut, so mehr oder weniger, aber ist nicht schlimm. Und ich bin total stolz. Also meine Frau war jetzt bestimmt 2 Jahre Shuttle-Service, 3 Jahre Shuttle-Service für Paulina, immer da zu Wettkämpfen, zum Training fahren und das. Und jetzt ist Paulina im Sportinternat in Potsdam, fühlt sich sauwohl, das ist wirklich total toll.
Aber für euch als Eltern wahrscheinlich gar nicht so einfach, wenn das Kind plötzlich weg
für
ist.
Für meine Frau ist nicht einfach. Meine Frau hat gestern gerade geweint, so ein bisschen. Wir haben dann telefoniert, weil ich ja schon 2 Tage hier unterwegs bin. Und dann habe ich gesagt, Schatz, was ist denn los? Sie war gerade bei Paulinas Wettkampf, sie hat gestern einen Wettkampf gehabt in Berlin, so eine deutschen, ach, wie auch immer, so eine Schwimmmeisterschaften mit. Und sie, Paulina, ist gestartet für Brandenburg. Und dann sagt Patricia, meine Frau, ja, das war total hart für mich, weil sonst ist sie immer hingefahren zum Wettkampf mit Paulina oder Paulina mit dem Bus. Und jetzt ist sie alleine gerade zurück auf dem Rückweg. Und ganz alleine. Und Pauli ist eben halt wieder ins Internat gegangen.
Das ist dieses Loslassen.
Ja, und die Kleine lebt total auf jetzt. Ja, sie ist der Boss zu Hause. Also Amelina ist es. Sie ist 8 Jahre. Und ist natürlich, sie hat meine Frau voll im Griff, weil ich bin gerade viel unterwegs, weil ich ohne eigene Produkte habe, die ich verkaufe im Lebensmittelbereich. Und da muss ich gerade viel arbeiten, wenn man das so sagen kann, was mir aber wahnsinnig viel Spaß macht. Und da bleibt die Familie jetzt gerade so ein bisschen auf der Strecke.
Dir scheint es aber nicht so viel auszumachen, dass Paulina nicht mehr zu Hause ist. Hast du, weil du selber Sportler bist, ein anderes Verständnis dafür?
Ich liebe das dafür. Also Paulina auch. Sie macht das so toll. Also sie hat keinen Heimweh. Vielleicht hat sie das mal ab und zu. Aber man merkt, sie liebt den Sport, sie liebt es zu machen, am besten jeden Tag Training. Und das bekommt sie ja jetzt in Potsdam, gerade auf der Sportschule. Und sie geht da richtig auf.
Welche Bedeutung hat der Sport für dich denn in deinem Leben?
Ich mache immer noch ein bisschen, aber ich bin nur zufrieden, wenn ich mal nichts mache. Also jetzt die paar Tage jetzt hier, die ich in Stuttgart bin, ich habe keine Tonschuhe bei, ich habe gar nichts bei und bin super zufrieden, dass ich dann sage, okay, ist auch mal eine schöne Auszeit.
Und wenn du Sport machst, was machst du dann?
Dann mache ich zu Hause, also ich habe so ein Fahrrad, aber nur auf der Stelle fahren, also im Keller, dass ich wirklich weit weg muss oder mal eine Pause machen kann. Und dann so ein bisschen Krafttraining, aber nicht mehr viel, also Liegestütze und so weiter, ein paar krieg noch hin.
Wann hattest du zuletzt Boxhandschuhe an?
Vorige Woche. Ich habe noch einen Boxsack zu Hause. Also das Boxen ist eins der schönsten Sportsachen, die man machen kann, weil man powert sich einfach aus. Du brauchst nicht irgendwo, sag mal, deine Aggression mitnehmen, sondern du haust gegen so einen Boxsack. Also alle, die mal Lust dazu haben, macht das einfach. Da braucht ihr noch nicht mal Boxhandschuhe für. Haut irgendwo gegen, also nicht gegen den Baum, der ist so hart. Aber wenn du irgendwo so einen Boxsack siehst, das ist einfach reizvoll, macht wirklich Spaß.
Energien gut loswerden.
Du kannst dich ja voll austoben.
Aber diese Faszination, sich verkloppen zu lassen, die erschließt sich wenigen, glaube ich.
Das glaube ich auch. Ja, ich werde immer ganz erstaunt angeguckt und sage, was, du hast die Box oder macht dir das immer noch Spaß? Sag, ja, das ist die Herausforderung, einfach Mann gegen Mann und das liebe ich so dran. Wenn du den auf sportlicher Weise natürlich seinen Willen brichst und dann versuchst, ihn auszutricksen ja auch. Das hat ja nichts mit purer Kraft zu tun, weil purer Kraft, dann wäre Arnold Schwarzenegger Boxer geworden. Aber das konnte er eben halt nicht. Der konnte viele Gewichte heben.
Ganz viel
aber
Taktik halt nicht, und Strategie nicht, wahrscheinlich.
Genau,
ne?
Das gehört damit dazu. Also wirklich den Gegner austricksen, versuchen die Lücken zu sehen, darin zu stechen. Und das ist ein geiler Sport. Also wirklich, ich liebe den.
Kannst du dich überhaupt noch an deinen allerersten Kontakt mit dem Boxsport erinnern?
Ja, na klar, da war ich gerade mal 10 Jahre oder ein bisschen über 10 Jahre. Bin mit einem Freund mitgegangen zum Boxtraining. Ich war vorher Leichtathletik, Schwimmen, das hat mir als Kind Spaß gemacht. Fußball, wie jeder kleine Junge. Dann mit einem Freund mitgegangen und dann weiß ich noch, mein Übungsleiter hieß Sauer, Herr Sauer. Und kam gerade aus der Leichtathletik und sagte so, wir rennen jetzt 5 Runden im Stadion, dann machen wir Krafttraining und dann nochmal 5 Runden im Stadion zum, also fertig werden. Da habe ich gesagt, nö, mache ich nicht, weil ich will ja boxen. Und da hat er gesagt, ja, das gehört auch dazu. Das habe ich aber nicht verstanden. Und dann bin ich wieder losgegangen und habe gesagt, okay, das ist dann nichts für mich. Und dann kam ein Freund von mir zu uns nach Hause und hatte Boxhandschuhe mitgebracht und hat gesagt, dann boxen wir hier im Zimmer eben halt. Und der war schon im Boxtraining und hat dann auf meine Nase gehauen. Und das hatte so gedacht, ey, ist ja geil. Also so Kampf Mann gegen Mann, das ist was anderes wie Fußball spielen, wo du hinterher rennst oder schwimmen oder rennen, Leichtathletik. Das will ich auch können. Und dann bin ich wieder zu dem Herrn Sauer gegangen und habe gesagt, oh, mit Boxhandschuhen macht mir doch Spaß.
Jetzt renne ich dann auch.
Und so kam das dann.
Und du bist dann über eine Talentsichtung entdeckt worden. Was war das für ein Moment?
Nee, nicht über eine Talentsichtung. Also wir hatten das, in der DDR war es ja so, dass eben halt in den Schulen auch Scouts waren, die dann geguckt haben, was hat er für ein Talent und so weiter. Aber ich habe mir alles erarbeitet. Also ich habe nicht so ein Talent gehabt. Ich war ein Vielarbeiter und habe versucht, alles rinzulegen. Und das fing eben dann mit einmal Training die Woche, dann wollte ich aber 2-mal machen, dann 3-mal und zum Schluss wollte ich nur noch trainieren, weil es mir so viel Spaß gemacht hat. Also nicht, dass man es jetzt falsch versteht, man soll ja den Kopf wegnehmen beim Boxen und nicht getroffen werden, aber das ist einfach so ein Mann gegen Mann oder Kind gegen Kind Sport und das ist einfach eine Faszination. Also auch wenn man mal getroffen wird, das nicht sauer zu nehmen, weil Wut ist ja immer ein schlechter Berater, gerade im Sport, dann erreichst du ja nichts damit. Und das waren eben halt so eine kleinen Spiele, wo man sagt, da will man unbedingt gewinnen.
Und dieses unbedingt Gewinnen, du wurdest dann als der sanfte Riese beschrieben und hast, glaube ich, selbstkritisch auch mal gesagt, ja, dieses ganz Unbedingte, das fehlte dir, stimmt es?
Nicht das ganz Unbedingte, aber ich sag mal, gerade die Schlaghärte fehlte mir, aber ich hatte so ein schönes Leben durch meinen Sport, den ich gemacht habe. Also ich bin mit 13 dann auf so ein Sportinternat gegangen, was total super war. Da bin ich auch meiner Mama dankbar, dass sie mir das erlaubt hat, weil sie war auch erst dagegen und hat gesagt, oh, lieber nicht auf so ein Sportinternat, weil ich ja von zu Hause dann weg bin mit 13. Aber ich hatte dann wirklich Möglichkeiten, das war einfach sensationell.
Sport und DDR, da verbinden viele gleich das Doping mit. Wie hast du das erlebt?
Relativ entspannt. Also ich sag mal, ich war dann mit 13 jedes Jahr DDR-Meister und dann mit 16 Junioren-Europameister und dann bin ich Jetzt zu viele Zahlen. Durch, ja, das ist, 89 bin ich Zweiter bei den Männern geworden, bei der Europameisterschaft, Dritter bei den Weltmeisterschaften. Aber jetzt habe ich die Frage vergessen und will die gar nicht beantworten.
Ja, du willst dich gerade aus dem Doping mogeln.
Ich drücke mich gerade raus, merkst du das?
Ja.
Und tschüss.
Politikermäßig, aber komm, die Antwort brauchen wir noch kurz vor 12
Echt?
Von dir.
Mhm. Brauchen wir die noch?
Ja.
Echt?
Kommst jetzt nicht raus aus der Nummer.
Scheiße.
Ist es so ein Tabuthema?
Ja, erstmal ja, glaube ich. Also das ist ja doch so ein Thema, wo man sagt, man kämpft mit sich rum und ein sehr, sehr guter Freund von mir ist gestorben, ihr wichtig war damals, an zu viel Anabolika und das ist natürlich so ein Thema, wo man sagt, oh, da will man eigentlich ja nicht rinnen und eigentlich ja nicht ran.
Aber es gibt ja viele Sportler aus der DDR, die jetzt heute die Probleme haben und daran leiden. Also war dir das damals bewusst, wie gefährlich das sein kann? Vermutlich nicht, sonst hätte man es nicht gemacht.
Überhaupt nicht, nein, weil du hast ja gesagt, okay, du wirst kontrolliert und da kann nichts passieren.
Was würdest du im Rückblick anders machen?
Ach, anders würde ich nichts machen, weil das ist ja immer Lauf der Dinge und der Zeit. Du änderst dich natürlich dann irgendwann, aber ich würde nichts anders machen.
Axel Schulz, vielen Dank für den Besuch in SWR1, Leute.
Das war's schon?
Das war's schon, so schnell
Schade,
geht das bei
so
uns.
Schade, so schnell ist das? Ja. Nein, wir haben doch bestimmt noch Zeit.
Du hast ja noch was vor heute, also.
Ja, ein bisschen.
Wir müssen dich gleich rausjagen aus dem Studio hier.
Wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch.
Danke.
Eins gehört.